Willkommen zu einer neuen Episode von Polypod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Polypod reden wir über alles, was zu der Palliative Care gehört. Und vor allem reden wir über das Leben, das auch mit einer akuten oder chronischen, unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank der Palliative Care. Mein Name ist Gabriela Meissner. Der Polypod ist eine Produktion von Onda Productions, ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir offen über das Leben reden, mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns alle bewegen. Für diese Folge bin ich auf Basel gereist und habe auf der Palliativstation vom Bethesda-Spital die Psycho-Onkologin und Psychotherapeutin Barbara Loi getroffen. Neben Bethesda-Spital arbeitet Barbara Loi auch im Zürcher Stadtspital Weid. Über ihre Aus- und Weiterbildungen erzählt sie nachher im Gespräch gerade selber. Aber etwas ist ihr dann gleich noch wichtig für ihre Vorstellung hier im Palliput. Ihre Arbeit als Psychotherapeutin und Psycho-Onkologin in der Palliative Care, das sei für sie nicht einfach nur eine Stelle, sondern eine überaus geliebte Tätigkeit. Die Arbeit geht sie mit viel Respekt vor den erkrankten Menschen und ihren An- und Zugehörigen an. Aber auch mit viel Freude und mit viel Leidenschaft. Und sie können jeden Tag Neues lernen von den Menschen, die sie begleiten. Wir sind im Palliativzentrum des Bethesda-Spital in Basel und reden heute über Psycho-Onkologie, Psychotherapie in der Palliative Care. Willkommen im Polypod, Barbara Loi. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Danke, ich mich auch. Danke, Gabriela.
Schön. Steigen wir doch gerade mal ein, wenn dein Arbeitstag anfängt. Weißt du dann immer, was dich in der nächsten Stunde erwartet?
Wenn es eine Konstante gibt in meiner Tätigkeit, dann ist es das Unvorhergesehene und die Unplanbarkeit. Aber da finde ich gerade interessant an meiner Arbeit und es passt auch zu mir. Natürlich, ich gehe den Tag manchmal vor meinem geistigen Auge durch und überlege mir dann, was mich erwarten würde neben meiner stationären Arbeit und wann ich noch alles könnte erledigen dazu. Und dann komme ich an und dann würde ich schon vom Stationszimmer gerufen, da hat jemand dringenden Bedarf, eine Patientin oder ein Patient oder auch ihre Angehörigen. Und dann hat Sepp halt Vorrang und so kann dann der Tag weitergehen. Dann kommt dazu, dass ich sowohl im Palliativzentrum da im Bethesda-Spital als auch auf der Abteilung für Palliativcare im Zürcher Waldspital in Akutspitälern arbeite, wo Patientinnen und Patienten eine geringere Verweildauer haben. Das ist anders als in einem Hospiz oder in einer Langzeitpalliativeinrichtung. Dann kann es auch sein, dass nach kurzer Zeit wegen Austritt, Todesfälle oder dann auch vielen Neueintritt innerhalb weniger Tage einfach die Station ausgewechselt ist. Selbstverständlich gibt es auch fixe Termine wie Rapport, interdisziplinäre Austauschgefäße, Qualitätszirkel, Fallbesprechungen, Rundtischgespräche und auch ambulante Termine, die fest eingeplant sind und die sollten dann auch eingehalten werden.
Mhm. Gibt es denn so einen typischen Arbeitstag für dich?
Hey, eben typisch. Typisch. Typisch, das Wort gibt es eigentlich nicht bei uns. Genau, genau. Mhm. Ich würde sagen, es gibt Regelmäßigkeiten. Dass ich am Vormittag in der Krankengeschichte studiere von den Patientinnen und Patienten oder den Austausch mit der Pflege, mit den Ärztinnen und Ärzten, auch im psychosozialen Team. Es ist eher für Dokumentation auch Zeit und Konzeptarbeit, wo wir jetzt gerade auch viel gemacht haben. Und auf der Station schauen wir, was ansteht. Und auch dort gibt es eben nichts Typisches. Mhm. Da kann es sein, dass eine Patientin oder ein Patient einfach kein Gespräch will. Oder ein anderer Patient wird gerade gepflegt. Oder wir treffen sie schlafend an. Und sie haben keinen Besuch und möchten auch nicht mit uns reden. Und das sind eben wieder die Unplanbarkeiten, die ich vorher gesagt habe. Und die gehören zu unserem Alltag.
Wie muss ich mir denn das vorstellen? Gehst du auch, ich sage jetzt mal vielleicht ähnlich wie eine Seelsorgerin, Seelsorger, dann auch mal ohne direkten Auftrag zu jemandem ins Zimmer? Wie läuft so etwas bei dir jetzt ab?
wir haben den Austausch mit den Ärztinnen und Ärzten und der Pflege. Und wir kommen auch zu jedem Patient und zu jeder Patientin eine kurze Krankengeschichte über. Und da tun wir uns dann auch vorbereiten. Und es wäre dann gedacht, dass man zu jeder Patientin und jedem Patient geht.
Also spontan?
Spontan, genau. Und im Weid gibt es jetzt auch Konsil, wo wir dann den Auftrag haben, zum gehen. Ausser jemand sagt explizit jetzt, Psycho-Onkologie will ich nicht. Mhm. Aber der Anspruch besteht schon, dass wir zu allen gehen.
Ja.
Das ist auch für, da komme ich dann sicher auch noch drauf zurück, für Komplexbehandlung wichtig. Dass wir da den Kind auch so abrechnen, neben den anderen Professionen. Und eben der Auftrag ist schon so.
Mhm. Mhm. Und dann kann sich ja durchaus vielleicht, ich sage jetzt mal, ein gutes Gespräch entwickeln, bei jemandem, der jetzt irgendwie gefunden hat, das brauche ich eigentlich nicht.
Ja.
Und dann doch irgendwie ein Zugang gefunden wird.
Genau, genau. Also da gibt es wie beides. Es gibt Leute, die dann sagen, nein, ich brauche nichts und dann gehe ich nicht gerade raus und dann fangen sie an zu reden. Und dann kann ich durchaus eine gewisse Zeit dort drin sein. Da gibt's. Es gibt aber auch die Leute, die mir dringend empfohlen werden. Also ich habe gerade jetzt eine Ehefrau von einem Patienten mit einem Glioblastom, also dem gravierendsten Hirntumor, den es gibt, wo ich mehrfach darauf angesprochen worden bin, von der Pflege und von den Ärztinnen und Ärzten, dass die Ehefrau immer bleicher wird, dass sie immer gestresster ist, also wenn man sich ja vorstellen kann. Mhm. Und dass sie dringenden Unterstützungsbedarf hat. Und wenn ich zu ihr gegangen bin, hat sie mir sehr dezidiert gesagt, dass ihr sehr gut geht, mit Betonung auf sehr gut, und dass sie keine psycho-onkologische Unterstützung brauche, da nützt ihr nicht.
Mhm. Und also, das ist dann auch so?
Ja. Ja, ich habe es ein paar Mal versucht, mhm, und da gilt es dann auszuhalten, mhm, obwohl die Situation wirklich geschrauen hat nach einer Unterstützung.
Mhm.
Aber das müssen wir akzeptieren.
Ja. Mhm. Du bist eidgenössisch anerkannte Psychotherapeutin, Psycho-Onkologin, Coach mit existenzanalytischer Orientierung. Hast nebst etlichen Zusatzausbildungen auch ein CAS in Palliativcare und eine Ausbildung in Notfallpsychologie gemacht. Was hat dich dann in die Palliativcare gezogen? Es wären ja auch alle anderen Richtungen wären total spannend.
Ja, klar. Also da denke ich, ist es eine Mischung aus biografischem Hintergrund, Zufälle, wenn es denn solche gibt, mhm, sicher auch Glück, dann eine Hartnäckigkeit und vor allem ein Hingezogensein zur Thematik. Wenn ich das ein bisschen noch ausführen darf. Mhm. Biografisch habe ich sicher eine gewisse Hellhörigkeit bekommen fürs Leben in seinen Dimensionen und in seiner Kontingenz. Ich habe den Begriff Kontingenz sehr gern. Also, Offenheit, Ungewissheit vom Leben. Und sicher sind auch Erfahrungen in existenziellen Situationen dabei gewesen, die auch nicht immer einfach gewesen sind. Ein weiterer Punkt für mich war der Französischunterricht im Gymnasium, also schon ganz lange her, wo ich die französische Existenzphilosophie, Existenzphilosophen, Philosophin und Literatur kennengelernt habe. Jean-Paul Sartre, mhm, Albert Camus, Simone de Beauvoir. Und das vermittelt durch meine Französischlehrerin. Die hat auch so eine Affinität zu dem gehabt. Und sie ist noch heute meine Freundin. Und diese philosophische, existenzielle Haltung ist für mich sehr prägend. Es ist dann später noch die personale Existenzanalyse dazugekommen, begründet vom Alfred Lengle, mhm, ein Wiener Mediziner und Psychotherapeut. Denn zum Zufall und auch zum Glück, ich kann mich noch als Vorstellungsgespräch im Kantonsspital Aarau erinnern. Ich war dort Psychotherapeutin gewesen, also einfach nach der Ausbildung zur Psychotherapeutin. Und es war eine Stelle ausgeschrieben, entweder in der Psychosomatik oder der Psychoonkologie. Und ich habe eher noch so tendiert die Psychosomatik, das hat mich extrem interessiert. Habe aber gewusst, wenn es in Psychoonkologie ginge, dann würde mich der CAS in Psychoonkologie interessieren. Und ich habe offenbar, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, den Flyer in der Tasche gehabt, der irgendwie rausgeschaut hat. Und meine Kollegin und Kollegen dort am Vorstellungsgespräch haben das gesehen und haben dann gefunden, du gehörst in Psychoonkologie. Und so bin ich dann in Psychoonkologie gekommen, im KSA, bin dann auch eine Weile dort tätig gewesen und habe dann gemerkt, dass ich immer mehr mich mit dieser Thematik auch von nicht heilbaren Erkrankungen und auch mit dem Lebensende und der psychischen Herausforderung befasse. Und habe dann auch den CAS gemacht in Palliativcare. Die Hartnäckigkeit, die hat auch mitgespielt. Und zwar habe ich mich zweimal blind beworben im Zürcher Leithaus. Und habe dann dort auch Teilzeit arbeiten. Und habe auch eine Blindbewerbung gemacht beim Roland Kunz. Der war dort gerade am Anfang vom Aufbau vom Palliativzentrum im Waldspital. Ich habe ihn kennt durch ein Referat und auch durch eine gemeinsam durchgeführte Tagung und habe einfach mit ihm zusammenarbeiten und von ihm lernen und von seiner Haltung. Und er hat mir dann dort geschrieben, ja, er sei ja jetzt erst am Anfang von dieser Station am Aufbauen und so. Und dann habe ich gedacht, ja, nun, dann ist es halt so. Und plötzlich hat er mir geschrieben. Und dann habe ich das Vorstellungsgespräch gehabt und dann habe ich dort anfangen. Und im Palliativzentrum im Bethesda-Spital habe ich mich dann regulär beworben. Und dort muss ich sagen, dort hat sicher auch das Glück dazu gespielt, weil ich habe Anfangsjahr von dem Jahr 2025 dürfen anfangen und ich bin 60. Und das ist auch nicht selbstverständlich, dass man noch eine Stelle bekommt in diesem Alter. Und so bin ich jetzt ausschließlich in der Palliativcare tätig. Und dann das Hinzogensein, ja, das ist einfach, ich fühle mich hingezogen zu Menschen mit unheilbaren Krankheiten, auch am Lebensende, für junge Erwachsene, Erwachsene und auch ältere Menschen. Dafür sage ich immer, ich kann mit dem Anfang vom Leben wie weniger anfangen. Also ich wäre gar keine gute Hebamme, glaube ich. Und ich wäre auch nicht für die Neonatologie geeignet, denke ich, obwohl es ja dort auch um palliative Situationen bei Babys und kleinen Kindern geht. Aber ja, ich arbeite lieber dann mit den Erwachsenen.
Schön, danke. Also du hast ja gesagt, du bist hier am Palliativzentrum, am Basler Bethesda-Spital und auch am Zürcher Stadtspital Weid auf der Palliativstation Psychotherapeutin und Psychoonkologin. Und mir ist in dem Zusammenhang wichtig, wieder einfach einmal zu betonen, dass eben nicht nur KrebspatientInnen Palliativcare in Anspruch nehmen dürfen, sondern jegliche fortschreitende, unheilbare Erkrankung Palliativcare darf in Anspruch nehmen. Was ist für dich der Unterschied zwischen Psychotherapeutin und Psychoonkologin im palliativen Setting?
Eine komplexe, aber wichtige Frage, Gabriela. Ich glaube, ich nehme sie auseinander.
Ja, gerne.
Zum ersten Teil. Auch mir ist es ein grosses Anliegen zu betonen, dass auf den Palliativstationen oder auch im Hospiz jegliche Menschen mit unheilbaren Erkrankungen können behandelt werden. Das sind lebenslimitierende Erkrankungen, zum Beispiel kardiologische Erkrankungen oder neurologische Erkrankungen. Es ist aber doch so, dass jetzt von dort, wo ich es kenne, doch 70-80% onkologische Patientinnen und Patienten sind. Zum zweiten Teil der Frage und zu deiner wichtigen Unterscheidung zwischen der Rolle als Psychotherapeutin oder Psychoonkologin. Es ist so, und das ist mir auch wichtig, dass ich aufgrund von meinem Aktenstudium oder eben den Hinweis von der Pflege weiss, an welcher Erkrankung die Patientin oder der Patient leidet. Und so stelle ich mich auch, und ich bemühe mich auch dazu, so stelle ich mich dann auch bei onkologischen Patientinnen und Patienten als Psychoonkologin vor, bei den anderen als Psychotherapeutin. Was Psychoonkologie meint, da muss ich dann viel mal oder darf es viel mal erklären. Bei den Psychotherapeutinnen wissen viele Menschen ungefähr, was da ist oder auch, wenn eine Psychologin ist. Und dann muss ich sagen, dort komme ich dann immer noch mit gewissen Vorurteilen in Kontakt. Und auch manchmal mit einer gewissen Abneigung gegenüber Psychologie.
Mhm.
Vor kurzem hat mir dann auch ein Patient gesagt, er hat mich sehr nett begrüßt und so. Und ich habe gedacht, okay, da gibt es ein gutes Gespräch. Und dann habe ich mich vorgestellt und dann hat er gesagt, oh nein, so etwas brauche ich nicht. Das nützt mir jetzt gerade überhaupt nicht und da gehe ich lieber zu meinen Kollegen.
Aha.
Ja.
Okay.
Und ja, da gilt es dann zu akzeptieren.
Mhm.
Jetzt aber nochmal konkret zum Unterschied zwischen Psychotherapie und Psychoonkologie im palliativen Setting. Das ist meine persönliche Ansicht. Im palliativen Setting sehe ich jetzt weniger einen Unterschied. Da ist für mich ausschließlich die Palliativhaltung ausschlaggebend. Wenn ich jetzt aber die selbstständige Praxis anschaue, dort sehe ich einen Unterschied. Psychotherapie, auch dass sie von der Grundversicherung von der Krankenkasse übernommen wird, was ja seit 2022 übernommen wird, braucht eine psychiatrische Diagnose. Also Psychotherapie befasst sich mit Menschen mit einem diagnostizierten psychischen Leiden. Bei der Psychoonkologie gehen wir davon aus, dass bei den kranken Menschen und ihren An- und Zugehörigen grundsätzlich keine psychiatrische Erkrankung vorliegt, dass sie aber durch ihre Erkrankung psychisch sehr belastet sind. Mir scheint, jetzt vielleicht ist es gerade häufig, oder ich weiß es nicht, mir scheint jedoch, dass man immer mehr auch Patientinnen und Patienten mit psychiatrischer Diagnose ins palliative Setting aufnehmen.
Ja, also mit ausschließlich psychiatrischer Diagnose oder
Kombination.
Oder Kombination.
Kombination. Mhm. Ja, mhm. Kombination. Also die haben im Vorfeld eine psychiatrische Diagnose, wo wir dann auch in die Diagnoseliste sehen und kommen dann eine lebenslimitierende Erkrankung über.
Mhm.
Und dann muss man dann schauen, die sind dann auch medikamentös eingestellt oder man muss dann schauen, muss man noch ein psychiatrisches Konsil haben. Einfach, also da wird dann relativ komplex.
Ja.
Jetzt aber auch Psychoonkologie braucht, wenn man sie ambulant abrechnen will, eine Diagnose. Wir sind ja da am Aufbau auch vom ambulanten Setting, da kann ich dann noch etwas dazu sagen.
Im Schnitt beträgt Verweildauer auf einer Palliativstation 10 bis 15 Tage. Wie häufig siehst du Patientinnen und Patienten oder ihre Angehörigen auch in dieser Zeit?
Da hängt jetzt in meinem konkreten Fall eher weniger von der Verweildauer ab, sondern von meinen Stellenprozenten. Mhm. Am einen Ort bin ich ja 2 Tage pro Woche und habe dort auch noch andere Aufgaben. Dann kann es sein, dass ich den Patientinnen und Patienten nur 1 bis 2 Mal sehe während ihrem Aufenthalt. Oder auch gar nicht, wenn sie kurzfristig versterben, dann kann es durchaus gehen. Oder eben, dass, wenn ich dann dort bin, in der beschränkten Zeit, ich sie dann immer schlafend antreffe oder besuche oder sie sind nicht im Zimmer. Dann wird es schwieriger. Grundsätzlich besteht aber der Anspruch, und den habe ich auch an mich selber, dass ich jede Patientin und Patient so oft wie möglich sehe, sofern es dann eben auch für sie hilfreich ist. Bei den Angehörigen schaue ich dann, dass ich mich ein bisschen nach ihrem Plan richte, weil die häufig bei jüngeren Leuten sind die auch noch berufstätig, was halt aber auch nicht immer möglich ist. Und an der anderen Stelle sind meine Kollegin Jessica Gaida und ich das Zweite, dann können wir uns auch besser aufteilen.
Was sind denn also deine Kernaufgaben jetzt in dieser Arbeit? Was für Ziele hast du als Psychoonkologin im palliativen Setting?
Ja, ich komme zuerst einmal so zu der Kernaufgabe. Da ist, habe ich schon gesagt, die psychoonkologisch-psychotherapeutische Unterstützung von den Patientinnen und Patienten, aber auch von den Angehörigen. Das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Weil, also habe ich auch schon selber erlebt, wenn man im Spital zu Besuch kommt, also im Akutspital, dann wird man als Angehörige selten gefragt, wie es einem selber geht und da will man da anders handhaben. Dann ganz wichtig, Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team. Dann Teilnahme an den Rapport, Fallbesprechungen, je nachdem auch supervisorische Unterstützung der Teammitglieder. Dann ganz wichtig auch Zusammenarbeit und Vernetzung mit externen Institutionen und auch Teilnahme an oder aktive Gestaltung von Referaten und Workshops.
Mhm.
Damit das Ziel, da finde ich eine ganz spannende Frage. Und ich habe sie vor kurzem diskutiert mit einer Supervisantin von mir, wo wir uns gefragt haben, gibt es in der Psychoonkologie im palliativen Setting überhaupt Ziel?
Mhm.
Und ja, wir sind dann beide offen geblieben in dieser Frage. Eben in der Praxis von der Psychotherapie ist ja ganz klar, eine der ersten Fragen ist die nach Erwartungen und Zielen. Aber im palliativen Setting, ja, dort frage ich jetzt persönlich weniger nach Ziel, wie eher nach Wunsch oder Sachen, die es noch mit mir besprechen wollen. Und für mich ist auch da ganz wichtig, ich frage immer noch nach unerledigten Sachen. Die sogenannten Unfinished Businesses.
Mhm.
Das ist ein Begriff, der aus der Psychoanalyse kommt und ist dann aber auch von der Gestalttherapie aufgenommen worden. Gestalttherapie geht davon aus, dass für Menschen geschlossene Gestalten sehr wichtig sind und auch für die psychische Gesundheit. Also, dass abgeschlossene Sachen einem viel besser können loslassen oder einfach könnt einen Prozess beenden, wie unabgeschlossen. Und da ist mir ganz wichtig, weil da könnte noch Konflikt sein. Oder wir sehen es dann häufig auch, wenn jemand einfach nicht versterben kann. Man sieht keinen Grund. Und dass dann häufig noch so Sachen sind. Aber auch, ich frage auch nach Ängsten natürlich, das ist ganz zentral. Überlegungen zu Sterben und Tod. Oder dann auch Biografiearbeit. Ich habe natürlich ein Ziel für mich, das ist unter anderem Offenheit. Ich bemühe mich auch um ein sogenanntes phänomenologisches Vorgehen. Ich definiere das so, ich schaue, was da ist, was vorliegt und möchte möglichst vorurteilsfrei und ohne Bewertungen zu den Patientinnen und Patienten gehen. Was ja manchmal auch schwierig ist, weil man macht ja dann schnell Hypothesen. Aber da tue ich mich sehr bemühen. Würdeorientierung ist ganz wichtig.
Mhm.
Auf Augenhöhe sein. Das sind für mich so Ziele. Wenn natürlich eine Patientin oder ein Patient sagt, ich habe noch das und das Ziel, dann gehe ich mit ihm dort mit. Häufig treffe ich Ziel bei der Physiotherapie. Dort geht es dann ganz konkret, ich will noch kräftiger werden, ich will wieder Treppen steigen oder auch bei der Ernährungsberatung. Ja, ich möchte meine schwachen Beine wieder mehr kräftigen, ich brauche eine andere Ernährung. Dort sind dann eher Ziele im Vordergrund.
Ja. Du hast jetzt schon ein paar Sachen wie so ein bisschen gesagt, Unfinished Businesses oder so. Gibt es dann im palliativen Kontext so Themen, die immer wieder auftauchen? Oder gibt es Sachen, wo vielen Menschen so ein bisschen auf der Seele liegt, also in der letzten Lebensphase. Wie erlebst du das?
Also zuerst möchte ich mal sagen, dass ich immer wieder staune. Im palliativen Setting haben wir ja Patientinnen und Patienten meist, die schon fortgeschritten sind im Krankheitsprozess.
Mhm.
Und da staune ich, wie Menschen sich können adaptieren an die neuen Situationen. Also da gibt's ganz unterschiedliche oder ganz verschiedene Sachen. Ich habe einmal, das war noch im Kantonsspital Aarau, noch nicht im palliativen Setting, aber wo gerade eine Patientin die erste Diagnose von einem unheilbaren Krebs bekommen hat, wo sie dann mit dem Partner beschlossen haben, jetzt machen sie einen gemeinsamen Suizid. Am anderen Tag kann ich die wieder sehen, also bewusst, ich habe es wieder gesehen. Und dort sind sie schon ganz anders da und haben gesagt, mal, wir haben uns jetzt entschlossen, wir stellen uns dem und wir gehen den Weg. Also, unglaublich. Und eben im palliativen Setting haben ja viele Leute auch dann schon viel Therapie gemacht, sind schon weiter in der Auseinandersetzung mit der Erkrankung und auch mit dem Anerkennen. Und manche Menschen reden auch bereits von der Akzeptanz. Und dort bin ich jetzt persönlich im Laufe der Zeit eher zurückhaltend geworden, weil ich finde, man kann durchaus auch gewisse Sachen nicht akzeptieren, wie es gelaufen ist mit dem Leben. Aber ich denke sicher, erkennen und anerkennen können hilfreich sein für Psyche. Dann auch ein Punkt, dass Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen nicht unbedingt am gleichen Punkt stehen im Coping. Mhm. Also da ist gegenseitig. Also da kann die eine Seite noch voll in der Hoffnung sein und die andere Seite sieht, dass nichts mehr gemacht werden kann. Da gibt es auch. Denn generell kann man sicher sagen, Ängste vor dem Ersticken, vor Schmerzen, das sind so die klassischen Ängste. Denn viel Sorgen um die Angehörigen der Patientinnen und Patienten. Dann gibt es auch manchmal noch Schuldfragen, aber auch Wut, Verbitterung, Gefühl, dass so das Leben nicht mehr lebenswert ist. Ich kann doch nicht einfach so da liegen, ich bin unnütz. Auch gerade autonomiebedürftige Menschen und wir in unserer westlichen Welt sind ja auf Autonomie sehr bewusst eingestellt. Auch Sterbewünsche, mit dem, das sind sicher Themen, wo man viel uns auseinandersetzt. Mhm. Dann kommt es auch immer vor, dass wir Leute haben, die wirklich ganz kurze Diagnose haben, also einen Monat bis 3 Monate. Die sind natürlich dann in dem Adaptionsprozess überhaupt noch nie. Also, mhm. Die sind noch völlig orientierungslos und wissen überhaupt nicht, woran das sind. Und also völlig selbstverständlich. Also, und dort sind wir dann ganz wieder an einem anderen Punkt. Was ich zusammenfassend sagen kann, ist von den Themen her, dass bei vielen Menschen, auch bei denen, die noch im Berufsleben stehen und erkrankt werden, erkrankt sind und wissen, ich kann nicht mehr zurück, dass viel weniger jetzt eben die Leistung und all die beruflichen Erfahrungen im Vordergrund stehen, sondern eben mehr die existenziellen mhm. Themen, worum es im Leben geht, Beziehungen, Freundschaften, spirituelle Themenstellungen, was war, was ist jetzt, was wird sein. Und da kommen wir jetzt auch gerade ein Buch von der Bronnie Ware, das war ja in der Bestsellerliste gewesen, oder immer noch in Sinn, 5 Dinge, wo Sterbende am meisten bereuen. Ja. Und da geht es genau um diese Sachen.
Ja. Ja. Also nicht das Motorboot, das man nicht
gehabt hat. Nein. Mhm. Selten. Selten. Ja. Und viele Leute dann schon auch, die sagen, ich habe wirklich alles ausgekostet. Mhm. Und jetzt kann ich auch gehen. Mhm. Also da finde ich dann immer schön, wenn so Sachen kommen wie, es gibt natürlich auch Sander, die sagen, ja, ich hätte jetzt noch etwas vorgehabt. Und mhm. wir sind kurz vor der Pensionierung und man hätte jetzt noch etwas anderes gedacht.
Ja.
Und jetzt geht es halt nicht.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, das sind viele Themen.
Ja.
Es geht ja nicht nur um emotionale Belastungen, sondern es geht auch um die körperlichen Manifestationen und die sozialen Auswirkungen, die so Belastungen oder auch Schmerz und so mit sich bringen. Mhm. Also psychischer Stress kann körperliche Symptome verschlimmern oder umgekehrt. Ich stelle mir noch vor, dass es sicher recht schwierig kann sein, herauszufinden, was ist jetzt Ursache, was ist Symptom. Wie gehst du vor, was für Instrumentarien stehen dir da zur Verfügung, um das auch so ein bisschen aufzudröseln?
Mhm. Ja, ganz wichtige Frage. Wenn man von einem biopsychosozialen und spirituellen Menschenbild ausgeht, dann kann man den Menschen nur als Ganzheit sehen. Und wir haben auf unseren Stationen vor allem physisch kranke Menschen, wo sich die Erkrankung, wie du sagst, auch auf andere Dimensionen auswirken. Eben, du hast jetzt die psychische genannt. Es gibt aber dann auch eben von dem ganzheitlichen Modell, kann sich dann die Erkrankung auch auf alle Dimensionen auswirken. Mhm. Und dann reden wir von dem sogenannten Total Pain, also genau. die totale Belastung, der totales Leiden. Ein Begriff, den Cicely Saunders ja begründet hat oder geprägt hat. Mhm. Einfach ein Leiden in allen Dimensionen vom menschlichen Dasein. Und dann macht es für mich weh, in der Intervention wirklich keinen Unterschied, was ist jetzt sehr stark gewesen oder was ist jetzt Ursache und Auswirkung. Wir wissen es dann manchmal nicht, ist schon eine Person eher ein bisschen instabil gewesen und dann ist noch Krankheit dazugekommen oder ist jetzt alles wirklich durch Krankheit bedingt? Ja.
Mhm.
Von den Instrumentarien her ist sicher ein würdezentrierter, achtsamkeitsorientierter Ansatz angezeigt. Ich selber arbeite mit der existenziellen Haltung, wo es aber keine Methode dazu gibt. Und es ist die Haltung, auch eben die Existenzialhaltung, wo der Mensch in seiner Condition humaine, in seinem ganzen Leben mit allem Schönen, allem Erfreulichen, aber auch allem Traurigen, allem Risikohaften und der Abgrund in jedem menschlichen Leben umfasst. Jetzt von den Interventionsmöglichkeiten. Da ist mir ganz wichtig zu sagen, da gibt es nicht nur die psychologischen. Da hat auch die Pflege ein ganz grosses Repertoire. Das sind, also neben den pflegerischen Massnahmen natürlich, ja, wo sie schon ganz viel mit auch Achtsamkeit machen, mit Aufmerksamkeit. Das sind auch Ausstreichungen, basale Stimulation, wo sollte auch Sinn anregen, Wickel, ätherische Öl, dann also Medikament natürlich auch gerade bei einem Total Pain, dann Physiotherapie, wo nicht nur Physiotherapie im klassischen Sinn, wie wir sie kennen, wenn wir irgendetwas am Bein oder am Arm haben, wo auch Massagen anbietet. Dann Musiktherapie, ganz, ganz wichtig. Und auch ganz wichtig, die tiergestützte Therapie. Da kommen immer Freiwillige mit speziell ausgebildeten Hunden auf die Station. Und das ist immer ein Highlight. Also nicht nur für Patientinnen und Patienten, sondern auch für uns Angestellte, wenn die auf dem Gang sind. Und die Hunde dürfen dann auch mit einer Matte, wenn es Patientinnen und Patienten wollen, ans Bett kommen. Und sie dürfen gestreichelt werden. Und das ist für Patientinnen und Patienten ganz, ganz wichtig. Auch für ihr Selbstwertgefühl.
Mhm.
Also so Hunde können weder Tiefe von der Psyche etwas anregen, das heilend wirken kann.
Ja.
Und dann sicher auch Entspannungsangebote, jetzt auch von uns Psychoonkologinnen, Psychoonkologen, Imaginationsübungen, dann auch das Dasein, einfach da sein, also nicht einfach da sein, Menschen das Gefühl zu geben, aufgehoben zu sein, ummantelt zu sein, eben was der Begriff ja vom Pallium ist, vom Mantel, wo Palliativcare herkommt, der Begriff. Denn ganz wichtig für mich ist, mit aushalten können, aber nicht mit zu versinken im Leid.
Genau.
Sondern, dass Patientinnen und Patienten das Gefühl bekommen, in dieser Person kann ich alles sagen, was ich will, und sie kann es ertragen. Sie bleibt stabil.
Genau, ich sage immer mitfühlen, aber nicht mitleiden.
Richtig, ja, genau, genau. Ja. Es kann natürlich sicher auch mal ein Mitleiden sein, oder wenn man sieht, wie jemand, aber gleich mit einer Grenzziehung.
Hey, wir sind schon mitten drin in der Professionalität. Wie wichtig ist jetzt für dich auch das interprofessionelle Team? Was kommst du gemeldet über und von welchen Stellen, von welchen Professionen?
Also ich finde es non plus ultra im palliativen Setting. Und ich denke manchmal, es wäre auch in anderen Stationen wichtig. Also dort kommen natürlich auch Physiotherapie und Ernährungsberatung, aber wir haben dann also, wir tauschen uns auch aus. Und da ist, finde ich, also Kern oder die Essenz am Ganzen. Im palliativen Setting ist es auch wichtig für Komplexbehandlung, dass man kann da auch abrechnen, dass da möglichst viele Professionen dabei sind. Der Austausch ist mir persönlich ganz wichtig, sei er bilateral oder dann eben auch im interprofessionellen Team, auch bei Rapport, wo wöchentlich oder je nachdem zweimal in der Woche stattfindet, je nach Grösse der Station. Von den Professionen her sind es Ärztinnen, Ärzte, Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie bei Bedarf, Logotherapie auch bei Bedarf, ganz wichtig Sozialdienst. Ich komme dann noch drauf bei einem Beispiel. Musik und Kunsttherapie, Seelsorge, Ernährungsberatung habe ich auch schon genannt. Die Freiwilligen, ja, und eben die tiergestützte Therapie. Ich finde das nötig, aber auch bereichernd und interessant. Und interessant finde ich es vor allem auch aus dem Grund, weil man kommt so unterschiedliche Perspektiven von den Professionen mit über. Aber alle haben ja ungefähr die gleiche Haltung. Aber es sind gleich unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Vorgehensweisen. Und man merkt dann auch, dass Patientinnen und Patienten den unterschiedlichen Leuten unterschiedliches erzählen.
Ja.
Und das finde ich ganz spannend. Ja. Und dann können wir an diesen Rapport dann auch die Facetten zusammentragen. Und so können wir mal wie ein ganzheitliches Bild dann auch von den Patientinnen und Patienten oder auch von den Angehörigen über.
Mhm.
Und manchmal hat es auch fast so ein Intervisionscharakter, wenn man dann auch mal sagen kann, du, der Patient oder die Patientin ist jetzt also gerade ein bisschen harsch gewesen mir gegenüber und die andere Person sagt, oh ja, du mir gegenüber auch. Und dann man dann merkt, ja, das ist jetzt nicht einfach etwas, stimmt mit einem
nicht. Persönlich.
Aber ja. Ja, es kann durchaus sein, dass die eine Person dass es dort besser geht als bei der anderen. Genau, als Beispiel, wenn wir das so zusammentragen, Physiotherapie ist dort vor allem wichtig für Informationen, wo es um Mobilität geht. Geht das überhaupt noch heim? Oder geht es nicht? Dort sind vielmal eben Treppen ein Hindernis. Oder die nicht rollstuhlgängige Wohnung. Und dann schauen die, wie geht es beim Treppenlaufen, wie mobil ist die Patientin, der Patient. Und dann kommt wieder die Sozialarbeit ins Spiel, wo dann, wenn es nicht mehr heimgeht, schaut wegen einer Anschlusslösung. Und weil doch treten rund 50% der Leute im palliativen Setting wieder heim aus oder in eine Anschlusslösung, in eine Institution. Jetzt nochmal auch als Beispiel Musik- und Kunsttherapie finde ich wichtig, weil sie den Menschen mit anderen Sinnen ansprechen kann. Und auch, wenn die verbale Kommunikation eingeschränkt ist, weil dann komme ich jetzt als Psychoonkologin an meine Grenzen.
Ja.
Und die Seelsorge geht natürlich ganz anders nochmal auf spirituelle Fragen ein, wenn wir das kennen.
Machen wir mal ein bisschen Schnitt und fragen mal nach dem Sinn. Das ist eine Frage, die du dir auch gestellt hast. Du hast dazu 2019 ein Buch geschrieben. Wie findet jemand, der von einer unheilbaren Erkrankung betroffen ist und am Lebensende gegenübersteht, Sinn drin? Und wie kannst du ihn oder sie auch vielleicht in dem stärken?
Da bin ich auch wieder mehr die fragende Person. Also ich frage mich manchmal wirklich auch, wie kann man Sinn finden angesichts von einer solchen schweren Erkrankung? Und eben, 50% treten aus, aber sie haben die schwere Erkrankung und irgendwann weiss man, also wie wir ja auch alle, es führt zum Tod. Dann habe ich aber schon auch wieder manchmal so ein bisschen die ketzerische Frage, muss man denn überhaupt auch Sinn finden? Ich bringe da auch manchmal gern auch für mich den Aaron Antonovsky trainieren. Das war ein israelisch-amerikanischer Soziologe und er hat den Begriff vom Sense of Coherence geprägt, also vom Kohärenzgefühl. Und das sind drei Säulen, die das beinhaltet, die für die psychische Gesundheit gut tun oder mittragen. Und ich sage jetzt einfach mal für die emotionale Stabilität. Das ist einerseits Verstehbarkeit. Also verstand ich, was da gerade abläuft. Verstand ich, was mit mir vorgeht. Verstand ich, was in meinem Körper vorgeht. Dann ganz wichtig die Handhabbarkeit. Habe ich überhaupt noch Handlungsfähigkeit? Oder eben geht mir die Autonomie völlig verloren? Bin ich nur noch ausgeliefert in der Ohnmacht? Und eben das Gefühl von Bedeutsamkeit, wo auch der Sinn drinnen ist. Und wenn ich jetzt auf eine schwere terminale Erkrankung schaue, dann muss ich manchmal sagen, ja, da kann alle drei Sachen wegfallen. Also ich verstehe nicht mehr, um was das geht. Ich verstehe nicht, warum habe ich die Krankheit bekommen. Ich bin handlungsunfähig, ich bin den anderen ausgeliefert. Und eben, ich habe je nachdem, finde ich auch keinen Sinn. Jetzt muss ich aber schon sagen, es gibt immer wieder Leute, die auch ihrer schweren Erkrankung einen Sinn finden. Das kann sie im Glauben.
Mhm.
Das ist eindeutig so. Aber es kann auch sein, und da treffe ich immer öfter an, dass auch Zuschreibungen sind oder Erklärungszusammenhänge, die sie haben. Das hat mir gerade kürzlich eine Frau gesagt, sie hat auch ein Glioblastom. Das sei jetzt wahrscheinlich durch den Stress bedingt. Sie hätte sich einfach zu wenig schauen können und jetzt zwingen sie halt ihre Krankheit, sich mehr zu schauen und langsamer zu fahren.
Mhm.
Wissenschaftlich sind diese Sachen nicht belegt. Aber ich denke, den Menschen können sie helfen.
Ja.
Und dann gibt es auch Studien, wo man weiss, dass die würdezentrierte Therapie, da gibt's ja auch, das ist ein ganzer Therapieablauf, wo auch in gewissen Orten angewendet wird, dass die wirklich auch Sinn vermitteln kann. Also das ist studienmässig erwiesen.
Genau, also wir haben schon mal einen Erfolg gemacht zur würdezentrierten Therapie.
Ja.
Und da geht's, ich sage es jetzt mal ganz grob gesagt, um Biografiearbeit.
Genau.
Oder? Es geht darum, das Leben zu erzählen, sich auch zu überlegen, in welcher Generativität man steht,
ja.
Was man vielleicht allenfalls auch den Menschen, die nach einem bleiben, noch mitgeben möchte. So. Also,
genau.
Um es einfach noch mal wieder ein bisschen in Erinnerung zu rufen.
Richtig, genau. Und aus dem Lebenszusammenhang, den es da gibt, kann es dann durchaus auch eben kann es den Sinn geben. Oder
ja.
Kann man dann die Puzzle zusammenfügen. Ja, ich finde das ganz einen wichtigen Ansatz.
Ja.
Dann eben gibt es Leute, die sagen, alles hat keinen Sinn, sind damit zufrieden. Da gibt es auch. Und dann habe ich für die, die halt gleich hadern und wollen einen finden, dort gehe ich dann noch ein bisschen so vor, dass ich dann immer sage, da bin ich auch wieder ein bisschen von Sartre geleitet, wo sagt, erst durchs Handeln oder auch durchs Nicht-Handeln definieren wir uns. Also definieren wir uns in unserem Sein, in unserer Essenz oder auch in unseren Identitäten. Und dann können wir auch ein bisschen wählen. Also ich kann es auch ein bisschen in meine Verantwortung nehmen, wie ich mein Leben noch gestalten will, das, was mir zur Verfügung gibt.
Mhm.
Und eben, wie gesagt, manchmal muss man auch einfach mit dem umgehen, dass Menschen keinen Sinn finden. Und wir müssen das aushalten. Und um das geht es dann auch. Also mit ihnen können aushalten. Und ein Autor und Hochschulprofessor aus Frankfurt, der sich auch mit existenziellen Situationen auseinandersetzt, der Alexander Neuer, der hat dafür den radikalen Realitätsbezug.
Mhm.
Da müssen wir uns wieder mit auseinandersetzen.
Ja. Mhm. Eben wenn oder nicht.
Genau.
Mhm. Das Umfeld, also die nächstehenden Menschen von einer erkrankten Person, gehören in der Palliative Care per Definition mit zum System. Also das heisst, sie werden immer mitgedacht und mit einbezogen. Du hast das ja auch schon gesagt. Mhm. Wie wichtig sind sie dann für deine Arbeit auch, um jetzt einem erkrankten Menschen beizustehen?
Ich finde, die Angehörigen sind oft eine ganz, ganz grosse Ressource. Da sieht man auch, wenn die Leute... Also ich frage immer nach Angehörigen.
Mhm.
Ich frage immer nach Umfeld, nach dem sozialen Umfeld, eben auch nach Kind, nach allenfalls Enkelkind. Und da merkt man, wie die Leute einfach wirklich da sehr, sehr schätzen und dann auch manchmal in eine ganz andere Stimmungslage kommen. Sie sind da, zum emotional zu stützen. Sie können eben auch in den Patientinnen und Patienten das Gefühl geben, auch geteilt zu sein, eben von einem sozialen Umfeld, wo man sich geschaffen hat, durch das Leben durch.
Mhm.
Und manchmal sind sie auch ganz konkret bei Pflegehandlungen hilfreich, wo dann auch die Pflege sagt, die unterstützen total gut.
Ja.
Und da möchte ich aber gleich sagen, um das Ganze nicht einfach verherrlichen. Angehörige können auch ein Stressfaktor sein. wenn sie beispielsweise grosse Erwartungen haben, Forderungen, wo vielleicht die Patientin oder der Patient gar nicht mehr will und dann halt den Angehörigen zu lieb macht. Ich hatte gerade auch vor kurzem einen Patienten gehabt, wo man erzählt hat, der war zweimal bei uns gewesen, wo man im ersten Gespräch erzählt hat, dass er zum Sohn keinen Kontakt hat. Der Sohn hat den Kontakt abgebrochen. Dann, als er das zweite Mal auf der Station war, ist offenbar der Kontakt dann in der Zwischenzeit wieder entstanden. Der Sohn ist dann auch besuchen. Aber es hat den Patienten einfach, es hat ihn so unruhig gemacht, weil die zwei sind gleich wieder in die alten Muster vom Streit gekommen. So, dass er dann gesagt hat, er möchte die Psyche einfach beschränken, obwohl er froh war, dass der Kontakt wieder da war. Da muss man wirklich auch sagen. Und halt auch, da, und da meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, da in herausfordernden Situationen, wenn wir im palliativen Setting haben, das sind Ausnahmezustände, dass dort halt auch Familiendynamiken, die vielleicht sonst unter dem Teppich gewischt worden sind, dass die wieder hochkommen.
Ja, ja, das denke ich auch, ja. Und eben, Angehörige sind oftmals auch sehr, sehr stark belastet. Sie haben natürlich auch Verlustängste, sie haben Angst um ihre Zukunft, möglicherweise auch. Was hilft denn den Angehörigen? Was hast du da für Möglichkeiten an Interventionen?
Ich will noch mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen. Also ich kann dann nur bestätigen, wie beanspruchte Angehörige sind. Und häufig treffen wir sie auch auf der Station oder im Palliativzentrum in einem wirklich physisch und psychisch keinen guten Zustand an. Sie haben viel gemacht aus Loyalität, vielleicht auch von versteckten Antrieben, alles müssen zu bewerkstelligen, wie wir ja alle auch die versteckten Antrieber haben. Oder sie haben auch etwas versprochen. Da kommt ganz häufig vor, dass sie kommen und sagen, sie, jetzt habe ich doch in meinem angehörigen, kranken Mensch versprochen, dass ich ihn bis zuletzt oder sie bis zuletzt die Heilung pflege. Und jetzt kann ich das nicht. Und dann muss ich vielmals sagen, ja, aber schauen Sie, das Versprechen haben Sie gegeben, wo Sie noch nicht gewusst haben, wie es irgendwann mal rauskommen kann. Und jetzt ist es halt anders rausgekommen. Also das sind, ja, das sind ganz herausfordernde Situationen. Von den Interventionen her immer wirklich auch versuche ich nach ein Befinden nachfragen, nach der Belastung nachfragen, geht es denn noch? Ich frage auch immer nach, können Sie noch essen? Können Sie genug schlafen? Ich sage auch manchmal, tun Sie sich auch mal wieder eine Zeit gönnen, wo Sie vielleicht alleine etwas machen und nicht jeden Tag auf die Station kommen, aber dann sagen Sie dann halt, ja, aber wissen Sie, ich bin zu Hause auch unruhig. Und dann muss ich sagen, ja, dann ist es besser, Sie kommen. Ja, das ist so, und einfach wirklich auch die Anerkennung von dem, was sie machen. Dass da auch, eben vielmals sagen sie, ich bin so hilflos, ich kann ja nur da sitzen. Und dann sage ich, nein, das ist nicht nur, das ist ganz viel. Aber es ist schwer. Und ich biete auch, also und die ganze Station, Pflege, Ärztinnen, mir auch die Seelsorge, wir bieten immer Gespräche an. Und ganz wichtig ist auch, dass sie immer, das ist mehr denn bei der Pflege und auch den Ärztinnen und bei den Ärzten so, dass sie immer und immer wieder dürfen Fragen stellen. Das ist ganz wichtig. Da haben wir nicht gesagt, aber da haben sie jetzt doch schon mal gefragt und ich habe es ihnen erklärt. Wird auch nicht gemacht.
Ja. Ich habe vorher schon mal über die Verweildauer auf einer Palliativstation geredet. Was weisst du denn amigs von den Menschen, die neu eintreten?
Ja, da haben wir eben Krankengeschichte. Wir lesen uns ein. Ich habe schon mal gesagt, das ist mehr so der Vormittag, oder, wo die Pflegeverrichtungen sind. Da lesen wir uns ein. Wir haben auch Gespräche mit den Ärztinnen und Ärzten, mit der Pflege. Die geben uns Hinweise oder erzählen auch, du, jetzt, der hat jetzt ganze, oder die hat ganz eine schlechte Nacht gehabt. Ich habe das Gefühl, der ist irgendwie psychisch belastet oder die Angehörigen sind belastet. Also da passiert ganz viel im Gespräch. Und sonst tue ich es auch noch mal erfragen. Aber ich schaue, dass Patientinnen und Patienten das Gefühl haben, dass sie nicht nochmal von A bis Z alles erzählen müssen, ausser sie wollen. Manchmal ist es wichtig und dann lasse ich zu, aber für manche wird es dann zu viel. Und also ich habe schon gehört, können Sie jetzt bitte nicht nochmal fragen, was mir meine Krankheitsgeschichte ist.
Ja, ja.
Das finde ich schon wichtig.
Wie gut ist es dann möglich, so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen? Das braucht man ja, glaube ich, schon.
Ja. Und da sprichst du sicher auch wieder die kurze Zeit an, oder, wo wir die Leute da haben und sehen. Dort denke ich, es ist wie bei jedem menschlichen Kontakt. Manchmal passiert es spontan. Manchmal braucht es eine gewisse Zeit, um den Rapport herzustellen. Braucht es vielleicht 1 bis 2 Besuche. Manchmal ist es auch nicht möglich. Denn vor allem da jetzt im Bethesda-Spital, wo wir zu zweite sind, können wir dann auch sagen, du, ich glaube, bei mir klappt es einfach nicht. Willst du jetzt einmal versuchen? Das ist wirklich, finde ich, ganz gut möglich. Wir haben auch einen grossen Altersabstand, meine Kollegin Jessica und ich. Und da macht manchmal auch etwas aus, oder? Weil manche wünschen mir jemand Junges, manchmal jemand Älteres. Wir haben jetzt keinen Mann im Team, das wäre vielleicht auch noch gut. Aber ja, man kann nicht immer alles bieten. Und dann muss man auch sagen, dass wir ja auch Personen treffen, die vielleicht schon in ihrem Leben vorher eher zurückhaltend waren oder die Biografie mit ihnen etwas gemacht haben, sodass sie jetzt im Kontaktverhalten halt weniger zugewandt sind. Und ich sage immer, schauen Sie, wenn es für Sie nicht passt, dann können Sie auch sagen, ich soll gehen. Und eben, ich habe noch eine Kollegin und ich kann ein andermal wiederkommen. Sie sagen es einfach. Und manchmal ist es auch nicht so schön. Also es kann durchaus, eben, wie wenn sie einem sagen, das nützt überhaupt nichts und dann gehe ich lieber zu meinen Kolleginnen und Kollegen, die helfen mir viel mehr. Ja, nehme ich dann auch manchmal auch, also nicht persönlich, aber es macht gleich etwas mit einem, aber das gehört einfach zu unserem Job.
Dass man halt auch, oder dass natürlich viele auch so im Leben erlebt haben, oder gemerkt haben, oh, Psychotherapie, oh nein. Also,
ja, genau.
Ich bin ja nicht.
Ich bin ja nicht. Genau.
Ich kann meine Probleme noch selber lösen.
Richtig, so. Richtig. Ja, und ich bin nicht psychisch krank.
Ja, genau.
Oder wo dann auch schon einschlägige Erfahrungen gemacht haben, halt durch ihre Krankheitsgeschichte.
Ja.
Da gibt es auch.
Ja. 50% gehen wieder heim oder in eine Anschlusslösung. Genau. Übergibst du dann die Patientinnen und Patienten an andere Psycho-Onkologen, Psycho-Onkologinnen oder betreust du sie weiter?
Es ist so, von der Kapazität her im Weidspital tue ich Patientinnen und Patienten weiterverweisen. Ich schaue, also wenn sie es brauchen, ich schaue, dass sie eine Anschlusslösung finden. Wie wir wissen, bei Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten, psychiatrischen Fachpersonen sind die Wartelisten lang. Die Krebsliga ist immer auch ganz gute Adresse mit Psychoonkologinnen und Psychoonkologen. Jetzt hier im Palliativzentrum, wir reden jetzt von den Patientinnen und Patienten, die wir entlassen haben, sind wir dran, dank der Leitung auch, die das ermöglicht hat, ein ambulantes Angebot auf- und auszubauen, also aufgebaut haben wir es jetzt, wir sind jetzt dran auszubauen, sodass Patientinnen und Patienten, die da gewesen sind oder die uns auch vom mobilen Palliativ-Care-Dienst, den man ja da hat, vom Bethesda aus oder vom Palliativzentrum im Bethesda-Spital aus, wo uns zugewiesen werden, wenn es geht, dass sie ambulant hierher kommen können.
Ja.
In mittelfristiger Zukunft ist sogar gedacht, dass wir weder mobile Palliativ-Care-Dienst der Ärztinnen und Ärzte auch als Psychoonkologinnen heimgehen. Das sind wir aber noch am weiter anschauen.
Das ist spannend, ja.
Bei den Angehörigen sieht es an beiden Orten wieder anders aus.
Ja, genau. Die nächste Frage würde eigentlich jetzt für mich gerade so ein bisschen das eingehen, weil wenn ein Patient oder eine Patientin verstirbt, betreuen dir dann die Angehörigen noch weiter da am Palliativzentrum oder wie läuft das weiter ab?
Da haben wir an beiden Orten haben wir ein Angebot auch dürfen aufbauen und wir dürfen, und das ist jetzt auch dank der Abrechnung über die Grundversicherung der Krankenkasse möglich geworden, können wir ambulante Angehörige weiter betreuen. Das ist an beiden Orten möglich. Also nach Versterben, das ist meistens dann nach Versterben von einer Person auf der Station.
Ja.
Und da wird genutzt und geschätzt und es wird vor allem geschätzt, weil wir ja die Patientin und den Patienten noch kennt haben. Natürlich in seiner letzten Lebensphase. Aber das ist ganz wichtig, da wird immer wieder rückgemeldet.
Ja, klar, ihr habt ja einen Eindruck von dem Menschen. Ja.
Und das ist jetzt eben möglich geworden, ich merke, ich rede auch immer wieder von den Kosten, aber es ist halt einfach so, wenn Angehörige zu uns ins Gespräch kommen und die Patientin und der Patient ist da, wird ja da über den Patienten verrechnet. Wenn sie aber ambulant kommen, dann können wir einen Fall auf sie aufmachen und dann läuft es auch über Grundversicherung. Und das ist natürlich schon ein grosser Vorteil, den wir vorher nicht können.
Ja, genau. Mit dem Wechsel in der Abrechnungsmöglichkeit.
Ja, mit dem Anordnungsmodell jetzt. Genau.
Ja, Finanzen sind auch wichtig, auch in der Palliative Care. Genau. Und gerade in der Palliative Care. Du hast am Anfang über deine Motivation in der Palliative Care zu arbeiten geredet. Wir haben ein bisschen angeschaut, warum es dich ausgerechnet in die Palliative Care zugeht. Was ich aber auch wichtig finde, ist in dem Zusammenhang Selbstfürsorge in deinem Beruf. Was machst du für dich?
Ja, spontan denke ich einfach immer, ja, ich habe einen Beruf, wie jeder andere auch ist. Also, ja, und dann höre ich schon immer wieder von Leuten, die sagen, wie schwer doch das sei, wenn man die ganze Zeit mit Krankheit, Sterben und Tod zu tun hat. Ja, natürlich muss ich schauen, dass mir gut geht und was man ja aber auch nicht erzwingen kann. Und dass ich eben, wie schon gesagt, anders leiden kann, mittragen und aushalten. Und dann merke ich aber schon, dass es auch ganz andere wichtige Berufe gibt, die vielleicht nicht einmal angesehen sind und wo Fehler eine Todesfolge haben. Mhm. Und da bin ich nochmal auf meine Biografie zurückgekommen, da bin ich sicher biografisch geprägt, weil mein Vater war Lastwagenchauffeur. Und wir haben immer auch in meiner Herkunftsfamilie diskutiert, eine kleine Unaufmerksamkeit oder auch bei den Lastwagen im toten Winkel, wenn er nicht gesehen hat, was passiert, hätte eine Todesfolge können zur Folge haben oder einen schweren Unfall.
Mhm.
Und natürlich, da merken wir immer wieder, und ich merke es auch persönlich, wir müssen sehr aufmerksam sein, was wir sagen und was wir antworten. Und ja, wir können auch Menschen sicher auch mal triggern und wo es ihnen nachher nicht mehr gut geht. Aber dort haben wir da ja dann immer noch die Möglichkeit, wir können uns wieder entschuldigen und sagen, das war nicht meine Absicht gewesen, das habe ich nicht so wollen. Und ja, von dort her muss ich sagen, Abstand brauche ich gar nicht. Ich finde, meine Tätigkeit gehört einfach zu mir oder ich zu ihr. Vielleicht brauche ich eher so nach einem Tag dann mal Ruhe am Abend und einfach noch Zeit für mich. Ich bin auch eine absolute Kinoliebhaberin. Und dort ist für mich wirklich, ja, vielleicht ist dort der Abstand, dass ich dann wie in andere Welten und in andere Interaktionen eintauchen.
Mhm.
Aber auch dort steht für mich so, eben stehen die menschlichen Interaktionen im Vordergrund. Und dann sicher auch private soziale Kontakte. Das ist mir auch ganz wichtig. Und eben, ich finde, so speziell ist der Beruf für mich nicht. Ich mache ihn einfach gern.
Schön. Barbara, ich hätte dir noch ganz lange zuhören. Ich danke dir viel mal für deine Zeit und das schöne Gespräch.
Danke dir auch für deine interessanten Fragen. Sie haben mich auch noch mal zum Reflektieren angeregt, oder? Weil man ist ja dann auch so am Tun. Und so konnte ich noch mal können, ja, was mache ich denn auch?
Schön, das freut mich. Danke vielmals.
Ein Ziel erreichen in der psychotherapeutischen Begleitung von Patientinnen und Patienten und ihren Nächsten im palliativen Setting, das finde ich einen spannenden Gedanken. Man könnte ja auch einfach sagen, es geht bei so schwer kranken Menschen sowieso nur noch um Sterben. Und darum hoffe ich, dass es noch ganz viele Psycho-Onkologinnen und Psychotherapeuten gibt, die mit so viel Freude und Leidenschaft begleiten, wie die Barbara Loi. Wer mehr zu Barbara Loi und ihren Büchern, die sie geschrieben hat, will wissen, findet die Infos wie immer in den Shownotes. Das war der Palliput. Mein Name ist Gabriele Meissner. Der Palipod ist der Podcast fürs Leben bis zuletzt. Und er ist eine Produktion von Onda Productions. Auch dazu gibt es mehr in den Shownotes. Wir hören uns schon gleich wieder, spätestens in der nächsten Episode, weil rund um Palliativcare Themen einfach nicht ausgehen. Weil es spannend ist. Und weil es uns alle, früher oder später, in der einen oder anderen Form betreffen wird. Es geht um nichts weniger als ums Leben. Und das geht bis zum letzten Schnuff.